in unserer Stadt. Und deshalb möchte ich Danke sagen. Danke für deinen Einsatz, danke für deine Gebete, danke für das, was du hier reingibst, danke für deine Zeit, die du investierst, danke für deinen Glauben, den du investierst, danke für deine Gebete, die du investierst, nicht nur für euch intern, sondern auch für das, was hier aus eurer Gemeinde herausgeht. Das ist wunderbar. Wir sind nicht alleine hier unterwegs in dieser Stadt. Keine Gemeinde ist alleine für sich und sollte nicht alleine unterwegs sein. Es ist gut, wenn wir zusammenstehen und wenn wir uns vernetzen und uns zusammentragen, auch für das, was Gott hier in dieser Stadt tun möchte. Und das ist spannend, was jetzt passiert. Ich soll langsamer sprechen wegen der Übersetzung, aber das bekommen wir hin, das bekommen wir hin. Also wir haben auch in der Ehle Mundsburg, da war ich ja lange Zeit Pastor und da gibt es auch Übersetzer und die waren immer gestresst, wenn ich gepredigt habe. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch sein. Aber wir haben auch in der Elim Sternschanze im 15 Uhr Gottesdienst Spanische Übersetzung und Englische Übersetzung. Spanische Übersetzung ist nicht so gestresst, weil die reden auch irgendwie schnell und können irgendwie auch schnell denken. Und die englische Übersetzung ist ein bisschen, die sind auch manchmal gestresst. Jesus, ich segne den Übersetzer oder Übersetzerinnen, Übersetzer. Du wirst es schaffen. In den Namen von Jesus. Sonst zitierst du nur die Bibelstellen. Hauptsache, Gottes Wort ist da drin. Okay, genau. Vom Punk zum Pastor stand irgendwo mal in irgendeiner Zeitung. Das bin ich. Und ich bin froh, jetzt Pastor zu sein und nicht mehr Punk. ich habe den Schritt zu Jesus hin. Ich war natürlich erst Christ und dann Pastor, erst habe ich mich bekehrt, bin Christ geworden und hätte nicht gedacht, dass ich mal Pastor werde. Das stand nicht zur Debatte eigentlich. Ich wollte Jesus nach meiner Bekehrung 100% dienen, mit Haut und Haaren 24/7. Und ich dachte, vielleicht muss ich jetzt zu einer Bibelschule, habe mir die Fotos angeguckt von den Bibelschulen, habe gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Also die Gruppenfotos von den Leuten. Ich dachte so, nee, da gehe ich nicht hin. Das... Und Matthias Wolf irgendwie hat daran festgehalten und hat mich sehr stark motiviert. Und zum Glück gibt es beim BFP die Kandidatenschule. Da habe ich auch Bernd kennengelernt, das ist auch toll. Also haben wir uns auch gesehen. Aber das war eine gute Alternative, dorthin zu gehen. Und dann war es viel, viel besser, als ich gedacht habe. Also man sollte nicht so den Fotos auf Instagram und Facebook glauben, auch wenn sie alle glänzen. Die Fotos glänzen von den Bibelschulen nicht, aber es war viel mehr drin, als ich dachte. Und ich bereue die Zeit nicht und ich bin so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und Pastor geworden bin, seit 2011 auch schon. Und vielleicht zur Predigt, die ich auch noch halten will. Ich habe die Überschrift gewählt, komm so wie du bist. Komm so wie du bist. Und ich glaube, komm so wie du bist sollte über jeder Kirchentür stehen. Sollte über deine Wohnung, über dein Haus stehen. Komm so wie du bist. Und ich möchte mit euch betrachten, wie der Herzschlag Jesu in dieser Aussage drin steckt. Komm, so wie du bist, steht so nicht in der Bibel, gibt es keinen Bibelvers zu. Aber hinter dieser Aussage, komm, so wie du bist, offenbart sich das Herz von Jesus. Auf jeden Fall ein ganz großer Teil seines Herzes. Und komm, so wie du bist, wenn du es über deine Tür schreibst, wir haben es über unsere Gründung Elim Sternschanze geschrieben. Von Anfang an haben wir gesagt, okay, die Menschen sollen kommen, so wie sie sind. Und manchmal hat man auch schon überlegt, ja, war das jetzt so gut, dass wir es über die Tür geschrieben haben, weil wenn dann Leute erstmal so kommen, wie sie sind, fordert das einen richtig heraus. Aber diese Herausforderung ist gut, weil diese Herausforderung bringt dich dahin, dass Jesus in dir wächst, dass er zunimmt in dir und du nimmst ab. Und ich glaube, dieser Prozess sollte niemals aufhören. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen mit euch. Für mich persönlich, ich habe dieses Komm, so wie du bist, er stand vielleicht nicht auf der Elim damals drauf, aber nicht über der Tür, aber dennoch habe ich es erlebt, dass ich so kommen konnte, wie ich bin oder wie ich war damals. Und ich sah vielleicht nicht so aus, meine Biografie war bis zu meinem 22. Lebensjahr nicht so, dass man dachte, okay, der könnte ja auch mal die Bibelschule besuchen, den würden wir gerne unsere Kinder mal anvertrauen, sondern bei mir standen ganz andere Adjektive dran über mein Leben. Und auch mein Aussehen war vielleicht nicht so identisch wie die meisten aus der Elim damals. Und dennoch habe ich erlebt, dass ich so kommen konnte mit meiner ganzen Andersartigkeit, so wie ich bin. Und vor allen Dingen, dass ich bei Jesus kommen konnte, wie ich bin. Manchmal denkt man, okay, wenn du jetzt bei Jesus sein möchtest und mit Jesus leben möchtest, dann musst du aber auch irgendwie das und dies und jenes tun. Aber dass die Veränderung daher kommt, wenn wir Gott begegnen, dass daraus Veränderung kommt. Manchmal versuchen wir, da eine Abkürzung zu gehen. Und wir denken manchmal ganz genau, was bestimmte Menschen brauchen. Leute haben auch zu mir damals gesagt, ich brauche irgendwie ein anderes Outfit, um in der Kirche zu überleben. Ich brauche irgendwie eine andere Frisur, eine andere Haarfarbe oder überhaupt meine normale Haarfarbe. Ich brauche viel Veränderung. Und das wurde mir auch angetragen. Und ich habe viel mit unserem damaligen Pastor Uwe darüber gesprochen, sagte, hey, was soll ich da alles machen? Uwe Mauschardt. Und er sagte, hey, sprech alles durch mit Jesus. Hey, du bist sein Sohn, er liebt dich. Sprech alles durch mit ihm. Frag ihn doch. Und das hat mich ziemlich schnell dorthin gebracht, dass ich eine aktive Beziehung zu Jesus gesucht habe. Eine Freundschaft zu Jesus gesucht habe. Und das Schlimmste, was ich machen konnte in meinem Umfeld war, Christ zu werden und in die Kirche zu gehen. Das heißt, als ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen, in dem Moment war ich ganz alleine auf weiter Flur. Weil Freunde von mir gedacht haben, ey, was du jetzt machst, ist der größte Verrat. Das heißt, ich war gezwungen, mit Jesus eine Freundschaft aufzubauen. Und ich war überrascht, dass es funktioniert. Dass Jesus wirklich lebt und dass Jesus wirklich da ist, dass er nicht nur meine Sünden vergeben hat und meine Schuld vergeben hat, sondern dass Jesus mit mir wirklich unterwegs sein will, dass er zu mir spricht, dass das Wort wahr ist, hey, ich nenne euch Freunde, ich weihe euch ein in meine Gedanken, in meine Pläne. Und ich war überrascht, dass es funktioniert hat, ohne dass ich mich sofort irgendwie äußerlich verändert habe, aber in meinem Herzen fing die große Veränderung an. Und jede Veränderung, die Menschen erleben, fängt im Herzen an. Und sie sollte im Herzen anfangen und nicht äußerlich. Der Schein trügt. Und dazu müssen Menschen kommen können, so wie sie sind. Und ich möchte mit uns den Herzschlag Jesu einfach mal anschauen. Der Herzschlag Jesu ist riesig und gewaltig. Aber in die Richtung, dass er Menschen bedingungslos annimmt, diese Facette möchte ich anschauen und ich wünsche mir, dass unsere Kirchen in unserer Stadt wirklich das widerspiegeln und dass wir Orte werden, wo Menschen wirklich kommen können, so wie sie sind und nicht denken so, oh nee, in die Kirche gehe ich nicht. Hey, die sagen mir sowieso immer nur, was richtig und falsch ist, was ich machen muss, was ich tun, was ich lassen soll. Sondern dass unsere Kirchen ein Ort werden, wo sie wirklich bedingungslos einfach kommen können, so wie sie sind. Hey, das wird einiges kosten für uns. Aber es wird sich lohnen, da rein zu investieren. Jesus ist gekommen auf diese Erde, in unsere Welt, um zu suchen, wer verloren ist. Hey, ich möchte mit euch einen ganz kleinen Sprung machen in 1. Mose 3. Dort, wo eigentlich, bevor 1. Mose 3, bevor diese Situation außer Kontrolle geriet, war die Welt komplett in Ordnung. Und Gott und Mensch lebten in einer Freundschaft, in einer intakten Beziehung zusammen, in einer Harmonie zusammen. Es war nichts, es trennte den Mensch und Gott, es trennt ihn nichts. Manchmal, der einzige Einfluss, den der Mensch hatte, war Gott selbst. Die Gedanken des Menschen waren Gottes Gedanken. Und sein Handeln spiegelte Gottes Wesen wider. Und dann kam der Punkt, wo der Mensch sich entschieden hat, aus dieser Beziehung herauszugehen. Und ein großes Unheil brach rein in unsere Welt. Und wir leiden immer noch drunter. Aber interessant ist, wie Gott reagierte, als der Mensch sich entschieden hat, aus der Gemeinschaft mit Gott zu gehen. Seine Reaktion war nämlich, dass er an den Treffpunkt gegangen ist, dort, wo Mensch und Gott sich immer getroffen haben. Der Mensch war nicht da und Gottes Frage war, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und das war kein Fragen in Richtung, hey, ich habe dir was zu sagen, wo bist du? Komm sofort hierher. Sondern das war ein Fragen voller Liebe, eine Frage voller Sehnsucht. Das war Gottes Herz, hey, du fehlst mir. Hey, du fehlst mir, du bist nicht da. Hey, wir haben unser Treffen, wir haben unser Date, du bist nicht da. Mein Sohn ist das erste Mal abgehauen mit 5 Jahren. Und das war natürlich nicht so eine lange, ewige Weltreise zum Glück. Aber er ging aus der Tür und sagte, ich hau ab. Und ich dachte, nee, hier, du bleibst hier. Aber ich merkte, ey, ich kann ihn nicht zwingen, hier zu bleiben. Liebe kann nicht zwingen. Und es ist so schmerzhaft, jemanden loszulassen. Und ich wusste, er wird wiederkommen. Aber trotzdem, ich musste ihn in diesem Moment loslassen. Und ich musste es zulassen, dass er die Tür zumacht. Und dann habe ich ihn vom Balkon aus beobachtet, wie er in unserem Park da hinten rumläuft und sich versteckt. Und ich habe ihn immer gesehen. Und ich bin dann hinterhergegangen, weil er dann ein bisschen aus dem Blickwinkel gegangen ist, weil ich ihn sehen wollte. Ich wollte wenigstens wissen, wo er ist. So alt war er noch nicht und wir wohnen auch mitten in der Stadt. Aber ich wusste, ich konnte nicht ganz nah hingehen und sagen, jetzt, Elia, komm sofort wieder jetzt her. Ich habe keinen Bock mehr auf Versteckspielen, ich muss gleich zur Arbeit. Ich musste das aushalten und ich habe gedacht, okay, das ist Gottes Herz irgendwie ein bisschen durfte ich da reinschauen, wie Gottes Gedanke ist, hey, der Mensch ist nicht mehr da, mein Kind ist nicht mehr da. Und in dem Moment dieser Gedanke, hey, mein Sohn ist jetzt entschieden, nicht mehr bei uns zu sein. Hey, das tut weh. Das ist schmerzhaft. Aber wie groß ist es, wenn er dann doch hinterm Baum wieder hergekommen ist und gesagt, hier bin ich. Friedensfahne. Und so wie Gott fragte, Mensch, wo bist du, sucht er den Menschen. Und am Ende sandte er seinen Sohn, heißt es Lukas 19,10. Der Menschensohn ist gekommen, um den Verlorenen zu suchen und ihn zu retten. Jesus, er ist gekommen, um das Wort Gottes, Mensch, wo bist du, in die Tat umzusetzen, um wirklich aktiv zu suchen. Und er sagt, ich bin der Weg zurück zum Vater. Wer an mich glaubt, den werde ich zurückholen nach Hause. Den werde ich zurückholen hinterm Baum, den werde ich rausholen aus den Verstecken, den werde ich wieder herstellen, den werde ich wieder Würde geben, den werde ich wieder aufrichten, den werde ich vergeben, ich werde ihn versöhnen mit meinem Vater. Ich werde ihm die Herrlichkeit wieder zurückgeben. Und das ist Jesus' Herz. Und er weiß ganz genau, dass alle haben gesündigt, heißt es. Paulus schreibt es irgendwann, er fasst es zusammen und sagt, hey, alle Menschen haben gesündigt. Da gibt es keinen, der ein bisschen weniger und ein bisschen mehr. Alle sind in dem Zustand. Der eine steht vielleicht hinter einem Haus und versteckt sich und der andere vielleicht hinter einem kleinen Strauch. Aber alle sind sie nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Und keiner kann von sich aus zurück. Wir können nur zurück, weil Jesus gekommen ist, um uns zu suchen und zu sagen, komm zurück. Hey, und er ist gekommen als Freund der Sünder, der Fresser und der Säufer. Vielleicht ist das eins meiner Lieblingsstellen. Ich weiß, ich habe eigentlich keine Lieblingsstelle, aber ich finde sie gut. Lukas 7, Vers 34. Der Menschensohn feiert und trinkt. Und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Wer sind deine Freunde? Wer sind meine Freunde? Okay, ich habe noch ein paar schlimme Freunde. Hey, und das ist eine Herausforderung. Hey, aber das ist das Herz von Jesus. Er ist gekommen und er hat Freundschaft geschlossen mit den einzelnen Menschen. Und das war so irritierend, gerade für die religiösen Leute, Dass sie sagen, hey, das kann doch nicht einer von Gott sein. Guck mal, wie der abhängt mit den Fressern, mit den Säufern, mit denen, denen wir nicht mal Hallo sagen, denen wir nicht mal zuwinken, denen wir nicht mal grüßen. Und mit denen hängt Jesus ab. Hey, und Jesus macht deutlich, ich bin gekommen für jeden und für jeden Menschen. Und ich meine es ernst mit jedem und mit jedem und mit jedem Menschen. Ob du die Menschen verurteilst oder nicht, mein Herz ist offen. Ich bin kein Fresser und kein Säufer, aber ich bin ein Freund von ihnen. Und von außen sieht es so aus, als wäre ich einer von ihnen. Aber ich bin ihr Freund, stehe an ihrer Seite. Ein Pastor aus den USA, Judah Smith, wurde mal gefragt von seinem Freund, einem Pastorenfreund, der sagte, Judah, kennst du Menschen, die homosexuell sind? Und er sagte, ja, ich kenne welche, einige besuchen auch den Gottesdienst. Und dann fragt er weiter, aber kennst du sie? Kennst du sie wirklich? Bist du wirklich eng mit ihnen? Lebst du wirklich eine Freundschaft zu einzelnen von ihnen? Und er sagte, nee, meine Freunde sind eigentlich so wie ich. Und der Pastor sagte, Judah, das ist unser Problem. Das ist unser Problem als Kirche. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, diese Freundschaften zu Menschen zu leben, die nicht so sind wie wir. Hey, aber Jesus hat das getan. Und Jesus will uns an dieser Stelle wirklich herausfordern. Wir sind seine Kirche. Wir sind nicht einfach nur Arche oder Elim oder sonst was. Wir sind seine Kirche. Wir gehören ihm. Er ist unser Besitzer. Wenn ich sterbe, die Sache geht weiter. Wenn ich bockig bin, die Sache geht weiter. Wenn ich nicht will und wenn die Richtung mir nicht stimmt, die Sache geht weiter. Die Karawane mit Jesus Christus vorne weg zieht weiter. Es ist seine Gemeinde, seine heilige Gemeinde. Und er sagt über seine Gemeinde, ihr seid gesandt, wie ich gesandt bin. Nicht wie ihr wollt, sondern wie ich gesandt bin. Ich bin euer einziger Maßstab. Und hier gibt es viele Menschen, die Freundschaften brauchen. Hier gibt es viele Menschen. Wir denken, okay, sie brauchen eine Bekehrung und sie brauchen Jesus. Ja, brauchen sie auch. Aber der Weg dorthin ist meine und deine Freundschaft. Hey, wie hat Jesus das gemacht? Wir können viel von ihm lernen. Er ist gekommen, um sein Leben zu teilen. In Johannes steht, da wandten sich seine beiden Jünger um. Und das sind Jünger von Johannes, dem Täufer. Und sie folgten Jesus. Und Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Und fragte, was wollt ihr? Und sie antworteten, Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Und er sagte, komm mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Auch diese Stelle finde ich sehr beeindruckend. Hey, wir freuen uns doch alle, wenn uns Menschen folgen, oder? Oder wenn Menschen dazukommen wollen. Und Jesus erlebte das auch, Menschen folgten ihm. Und seine erste Reaktion war, dass er sich umdreht und sagte, was wollt ihr? Nicht so einladen vielleicht gerade in dem Moment. Was wollt ihr? Und sie waren ein bisschen irritiert und sagen, hey, wo wohnst du? Oder anders gefragt, wie lebst du? Wie sieht das aus bei dir? Und er sagte, kommt und seht. Hey, Jesus baute keine Schule. Jesus schrieb kein Buch. Jesus hinterließ eigentlich fast gar nichts, außer dass er Menschen bei sich wohnen ließ oder mit sein Leben teilte mit ihnen, die irgendwie ein paar Worte aufschnappte, die er sagte und die zusammenfasste in den 4 Evangelien. Aber er selbst, er schrieb keinen Lehrplan, er schrieb keine Grundlagen des Glaubens, er schrieb keinen Leitfaden für den Befreiungsdienst, er schrieb gar nichts, solche Dinge. Er ließ das alles offen. Aber er teilte sein Leben und sagt, kommt und seht. Und Menschen müssen sehen, dass das, was wir glauben, funktioniert. Jesus spricht viel lauter durch unser Leben als durch unsere Worte. auch wenn es schön ist, Predigten zu hören oder auszutauschen über Wort Gottes, aber er spricht lauter über die Länge der Zeit, über unser Leben, als über das, was wir predigen. Hey, wenn du Eltern bist, wenn du Vater bist oder Mutter bist, deine Kinder lernen mehr von deinem Leben, wie du lebst, als was du sagst. Und am Ende machen sie sowieso das ähnlich, wie du es machst. Also ist unsere größte Herausforderung als Eltern, ein aufgeräumtes Leben zu leben, um die besten Eltern für unsere Kinder zu sein. Und Jesus teilte sein Leben. Er teilte sein Leben und holte Leute mit rein in sein Leben und sagt, kommt und seht. Und ich glaube nicht, dass sie da eine lange Bibelstunde gemacht haben und er denen erstmal gesagt hat, wo vorne und hinten ist und wo oben und unten ist und wer der Vater ist, sondern sie waren zusammen. Und was geschah dort? Einer von ihnen, Andreas, der Bruder von Simon, er ging zu seinem Bruder nach dem Treffen und sagte zu ihm, hey, wir haben den gefunden, der Retter ist, der Messias ist, der Christus ist, der Sohn Gottes ist, der Versprochene. Wir haben ihn gefunden. Wir haben mit ihm Kaffee und Kuchen gegessen, wir haben ihn gefunden, wir wissen, was das ist. Was haben sie gesehen in dieser kurzen Zeit, dass sie sofort Bescheid wussten, wer, um was es geht, um Jesus? In Johannes 1, Vers 14 schreibt Johannes über Jesus, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Als sie Jesus gesehen haben, sahen sie die Herrlichkeit Gottes. Und sie zeigte sich voller Gnade und voller Wahrheit. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. In Christus gehören Gnade und Wahrheit zusammen. Und oft wissen wir als Kirchen vor allen Dingen, was Wahrheit ist, und haben Schwierigkeiten, die andere Seite der Medaille zu leben, nämlich seine Gnade. Wie leben wir seine Gnade aus? Wenn wir doch wissen, so vieles läuft nicht richtig in dem Leben, meistens von den anderen. Wie leben wir, wie gehen wir damit um, dass auf der anderen Seite der Medaille Gnade steht? Aber wir sehen, dass die Menschen damals Jesus gesehen haben, sie sahen die Wahrheit. Sie wussten, hey, der muss mir nicht erzählen, was falsch ist und was richtig ist. Ich sehe es in ihm, ich sehe die Wahrheit. Ich sehe mein Versagen in ihm. Ich sehe meine Sünden in ihm, aber ich sehe gleichzeitig seine Gnade, dass er sagt, du kriegst eine zweite Chance, ich werde dir vergeben, ich werde etwas Neues in dir aufrichten und meine Gnade, sie wird in dir wirken. Zachäus hat Ähnliches erlebt. Zachäus war ein Zolleinnehmer. Man könnte auch sagen, eigentlich war ein richtiger korrupte Schlüsselperson in seiner Stadt. Vielleicht die reichste Person in seiner Stadt. Niemand mochte ihn, aber alle hingen mit ihm irgendwie zusammen. Das ist immer so, die Mächtigen, die Reichen, sie haben immer Einfluss, egal wie ihr Charakter ist, weil sie einfach Geld haben. Und Zachäus, er war der einflussreiche Mann in seiner Stadt, auch wenn alle ihn hassten. Und dann kam Jesus in diese Stadt und alle wollten Jesus sehen. Und Zachäus kletterte auf den Baum und schaute runter auf das ganze Geschehen und denkt, wer ist dieser Typ? Ich bin doch der König hier in dieser Stadt. Wer ist er denn? Aber alle wollten etwas von ihm. Und das macht Mächtige immer unruhig. Hey, wenn sie auf einmal nicht die erste Geige mehr spielen, nicht nur Mächtige, das macht uns alle unruhig, wenn wir nicht mehr die erste Geige sind. Denn wer ist das? Wer will mir hier den Rang abkaufen? Und Jesus ging direkt auf ihn zu und sagte, heute will ich bei dir sein. Und er verbrachte den ganzen Tag mit ihm zusammen. Und am Ende sprach Zachäus, alles, was ich zu viel abgenommen habe von den Menschen, ich gebe es ihnen zurück, ich erstatte ihnen es zurück, vierfach. Und was ich noch übrig habe, gebe ich den Armen. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn eine Standpauke gehalten hat, sondern er sah in Jesus die Wahrheit über sein eigenes Leben. Und er wusste, wo er daneben lag, wo er Menschen ausgebeutet hat. Aber er sah auch die Gnade zu einem neuen Leben in Jesus, in derselben Person. Und ich glaube, das ist das, was Menschen sehen sollen in unserer Kirche, in jeder Kirche, die es hier in Hamburg gibt oder in unserem Land gibt, auf diesem Globus gibt, dass sie sehen, okay, die leben straight in eine Richtung, aber ich sehe, hier gibt es eine Chance. Ich kann so kommen, wie ich bin, und hier wird mir eine Hand gereicht, hier werden mir offene Arme gereicht, hier wird auf mich zugegangen. Hey, die Wahrheit, sie überführt, aber die Gnade, sie führt heraus. Sie führt heraus aus den Bindungen, sie führt heraus aus der Schuld. Hey, und das ist das, was Menschen brauchen. Und ich glaube, dazu sind wir berufen. In Johannes 17, Vers 18, da heißt es von Jesus selbst: Wie du mich in diese Welt gesandt hast, so sende ich euch in diese Welt. So, genau wie ich es getan habe, so möchte ich, dass ihr es auch tut. Wie kann das sein? Ich glaube, wir brauchen zwei Wunder in unserem Leben. Ich glaube, keiner von uns kann das aus eigener Kraft. Keiner von uns kann das irgendwie, vielleicht bei einzelnen Leuten, aber dass wir das in Summe wirklich mit jedem Menschen leben, wow. Ich glaube, wir brauchen Wunder. Und die Kirche ist ein guter Ort, dass Wunder wirklich Realität werden und Normalität werden. Jesus sagt auch, ihr werdet größere Wunder sehen, als sie bei mir passiert sind. Hey, und hier sind zwei Wunder, die wir brauchen. Die Wunder heißen, das Wunder 1 heißt, weniger du. Und das Wunder 2 heißt, mehr wir. Das erste Wunder ist, weniger du. Und das ist vielleicht, weiß nicht, ob eins größer ist als das andere. Aber Paulus schreibt irgendwann, genau an den Punkt gekommen, bei weniger du, hey, ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Hey, da lebt jemand in mir etwas Größeres, als wie ich selber es leben würde. Ich persönlich bin jetzt auch schon 20 Jahre Christ, aber ich muss auch immer wieder an diesem Punkt, mich selber immer wieder diesen Punkt suchen. Hey, Christus, du lebst doch in mir. Warum muss es hier um mein Wille gehen? Warum muss es hier um meiner gehen? Und manchmal ist es echt ein Wunder, wenn ich überlege, wie ich jetzt meine Ehe führe. Ute und ich, wir sind 20 Jahre verheiratet. 20 Jahre? Warte mal. Doch, 20 Jahre, 98. Stimmt. 20 Jahre verheiratet. Und wir waren vorher auch schon zusammen als Punks. Und wenn ich das vergleiche, wie wir vorher gelebt haben, wo es nur um uns ging, jeder wie er ist in seiner egoistischen Ausrichtung, ist es ein Wunder, wie wir jetzt überhaupt zusammen leben können, wo wir den anderen höher achten als uns selbst. Und das ist so ein großes Geheimnis und macht unsere Ehe frischer denn je. Auch wenn wir älter werden, wird unsere Ehe frischer. Weil der Punkt ist, wir leben weniger uns, sondern mehr den anderen. Und das ist so ein großes Geheimnis, aber es ist ein Wunder. Du brauchst Christus in dir. Du brauchst Jesus in dir. Du kannst es nicht aus, ey, das ist ein guter Gedanke, den mache ich mal, sondern du brauchst Jesus, du brauchst einen echten, radikalen Schritt in deinem Herzen. Immer wieder, nicht nur einmal, wo du sagst, okay, mein Leben gebe ich Jesus, sondern das muss deine Substanz, deine tägliche Substanz sein, aus der du lebst. Aber sie steht zur Verfügung. Sie steht zur Verfügung. Ist das nicht wunderbar? Hey, und dann braucht es ein zweites Wunder. Mehr wir. Ich finde, das größte Wunder in der Kirche ist, dass Gott die Leute zusammentut, wie er will. Wie er will. Bei der letzten Taufe in der Sternschanze bei uns, wir sind relativ viele junge Leute. Manche sagen auch, ja, das ist die Hipster-Gemeinde. Ich hasse das, wenn das jemand sagt. Ich hasse es wirklich. Ehrlich. Weil ich sage, wir sind nicht irgendeine, wir sind seine Gemeinde von Jesus. Und Gott soll hinzutun, wen er will. Und ich habe die letzte Taufe so gefeiert. Keiner war unter 30. Unser Durchschnittsalter ist 35. Der Älteste war 68, ein Inder. Ein Sikh. Er hat sich bekehrt. 68. Dann war da noch eine Frau dabei, 58. Sie war eine weiße Hexe, so nannte sie sich. Sie hat die ganze, sie hat so viel Okkultismus getrieben, das kann man gar nicht aufzählen. Und sie dachte immer, sie ist gut. Und dann hat ihre Tochter sich bekehrt und hat gesagt, Jesus Christus, er ist über allem. Und dann hat sie gesagt, das stimmt nicht. Und hat sich auf der Suche gemacht und Jesus ist ihr begegnet. Und sie hatte so viel Macht und sie hat dann gebetet, hat gesagt, Gott, ich möchte diese Mächte, ich möchte es nicht mehr können. Ich gebe das alles zurück. Bitte mach die Tür zu. Und genau das hat sie erlebt. Sie hat keine Ader mehr, keinen Zugang mehr zu all diesen Mächten, weil sie Jesus ihr Leben gegeben hat und er hat zugemacht. Hey, solche Personen haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Ein Mann aus Bayern, preis den Herrn, oder? Ist das nicht wunderbar? Auch schon über 40. Hey, kein Hipster dabei. Und ich sage, genau Jesus, so soll es sein. Du sollst, das ist das Wunderbare. Bau doch deine Gemeinde mit den Leuten, wie du willst. Hey, ich will gar nicht sagen, die wollen wir oder die wollen wir oder die wollen wir und die nicht. Wer bin ich denn? Sondern ich möchte sagen, Jesus, tu hinzu, wen du willst. Und er tut es auch, er hört Gebet. Hey, ist das das größte Wunder, wenn Generationen und Nationen einfach zusammenkommen und sie werden eine Familie und du denkst so, das hätte ich nicht so zusammengewirkt. Ich hätte die Leute nicht nominiert für diese Weltmeisterschaft. Ich hätte auch Wagner mitgenommen. Aber gut, anderes Thema. Aber nicht wegen seinen Qualitäten. Sandro Wagner von Bayern. Ja, hätte ich mitgenommen. Ich bin auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Also, als ich das hörte, habe ich gesagt, nee, Jogi Löw, du brauchst bei mir nicht anrufen. Okay, egal, anderes Thema. Aber das Größte, ich hätte andere Leute vielleicht nominiert. Ich habe auch noch einen Gebetszettel mit Menschen, die ich gerne nominieren würde. Aber Gott macht, wie er es will. Er macht es, wie es will und wen er will. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir irgendwann Spanisch-Übersetzungen hätten. Aber hey, da sind so viele Spanier jetzt. Oder Südamerikaner, ist wunderbar. Er soll doch machen, was er will. Es ist seine Kirche, es ist seine Gemeinde. Und dann betet Jesus, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Hey, hier sehen wir etwas, Jesus betet, wir brauchen Gebet dafür und der Himmel betet, dass wir eins bleiben und eins sein können. Wir können nicht eins sein, es ist ein Wunder, dass wir einzeln zusammenstehen und uns irgendwie nicht die Rübe einhauen. Es ist ein Wunder, dass wir uns lieben, das ist ein Wunder, dass wir uns gegenseitig füreinander da sind, wie eine Familie. Es ist ein Wunder. Und wir brauchen das Gebet des Himmels, dass dieses Wunder nicht nur in Existenz kommt, sondern dieses Wunder lebendig bleibt und stark wird und kräftig wird und wächst. Aber Jesus sagt hier etwas Interessantes. In dieses Wunder hinein, in diese Einheit hinein, habe ich ihnen meine Herrlichkeit gegeben. Hey, was hat Andreas gesehen? Was hat Zachäus gesehen? Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Es ist dieselbe Herrlichkeit, die Gott in unsere Gemeinden, in eure Gemeinde hier in der Arche Eisersthal, dieselbe Herrlichkeit, die Menschen bei Jesus gesehen haben, möchte er durch euch scheinen lassen in euer Umfeld. Eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Er gibt euch diese Herrlichkeit, sodass ihr in der Lage seid, Wahrheit und Gnade zusammenzuleben und nicht nur das eine von beiden. Hey, ob das Schild, komm so wie du bist, über unsere Kirchen hängt, das ist mir eigentlich Latte. Hauptsache, es steht in unseren Herzen. Es lebt in unseren Herzen. Es lebt in unseren Herzen und wir haben offene Herzen für Menschen, die sagen, hey, komm so wie du bist. Hey, und das ist so eine enorme Herausforderung. Aber es ist doch cool, wenn du in die Gemeinde kommst und denkst so, wow, was Gott wieder für Leute geschenkt hat. Gott schenkt ein Wunder in meinem Herzen. Hey, ich brauche sie jeden Sonntag. Aber dann zu sehen den Reichtum in jedem einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist kostbar, von Gott geliebt. Das zu entdecken und das zu sehen, hey, das ist wunderbar. Und ich wünsche euch auch als Arche Alzertal, dass dieses Schild, komm so wie du bist, in euren Herzen hängen kann. Und dass ihr hier ein Ort seid, wo Gott seine Herrlichkeit, so wie es gesagt hat, meine Herrlichkeit in eure Mitte, weil ihr eins seid. Und dass Menschen dann sehen, Jesus voller Gnade und Wahrheit durch euch. Amen. Amen. Hey, ich würde mit euch gerne beten und euch segnen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Band auch am Start ist oder habt ihr Feierabend? Nö. Gut, für euch ja nicht beanspruchen über die, aber wenn ihr nochmal so ein Ding spielen könnt und über Stunden. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und ich mache es dann einfach so, wie wir das machen. Uns, okay? Ist ja locker hier. Ist ja der. Wir sind locker, aber wir sind auch offen vor Jesus. Wir sind offen vor Jesus. Und sagen, okay, Jesus, wir kommen. Du darfst auch so kommen, wie du bist. Vielleicht hast du jetzt auch Punkte, wo du denkst, das hat mich irgendwie erwischt. Oder hier habe ich irgendwie, vielleicht empfindest du vielleicht auch eine Schuld in dir, wo du denkst, ey, das irgendwie ist es nicht okay, wie ich hier unterwegs bin. Und manchmal haben wir dann diese Gefühle, die uns total belagern und die uns vielleicht manchmal sogar anklagen und sagen, ja, siehst du, mit dir kann man einfach nichts anfangen. Aber Jesus möchte dich freimachen, er möchte ein Wunder in dir tun. Und das ist gut, haben wir vorhin schon gehört, wenn du mit zerbrochenem Herzen vor ihm kommst. Nicht mit einem T-Shirt, komm so wie du bist, sondern mit einem zerbrochenen Herzen, wo du zu Jesus sagst, Jesus, ich möchte jemand sein, wo Menschen kommen können, so wie sie sind. Und vielleicht hast du auch die Gemeinde, als wenn es heißt, weniger ich und mehr wir, sagst, wow, mehr wir hat mich noch nie interessiert. Aber vielleicht hast du einen Punkt erwischt, wo du merkst, wow, dieses mehr wir, es kommt auf mich drauf, es kommt auf mich an, dass ich in dieses Wir hineingehe. Und du brauchst ein Wunder. Hey, ich möchte heute für Wunder beten. Und vielleicht denkst du, hey, Tag ein, Tag aus denke ich über mich. Und du hörst, wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und vielleicht ist deine Sehnsucht in dir freigesetzt, wo du sagst, eigentlich möchte ich das. Und du merkst, du brauchst ein Wunder. Jesus, wir stehen hier vor dir. Wir stehen hier vor deinem Thron. Wir stehen hier vor dir als deine Kinder. Herr, und wir danken dir und wir feiern dich, dass du uns gerufen hast, uns auserwählt hast, uns gerettet hast, es ernst mit uns meinst, dass du zu uns irgendwann mal auch gesagt hast, komm und sieh. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass du wirklich der lebendige Gott bist. Und dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du am dritten Tag auferstanden bist und dass du sagst, ich lebe und du sollst auch leben. Herr, und ich segne meine Geschwister in deinem Namen. Herr, ich segne die, die ein Wunder brauchen, weil sie denken, ich lebe zu viel ich und ich muss mehr Christus leben. Ich möchte mehr Christus leben. Herr, ich segne sie, Vater. Ich segne dich in den Namen von Jesus, dass Christus mehr und mehr in dir Gestalt annimmt und dass du Wege findest, dass du abnimmst und er zunimmt in dir. In den Namen von Jesus. Ich segne deine Zeit mit Jesus. Ich segne deine intime Zeit mit Jesus. Ich segne deine Gebetszeit. Ich segne deine Zeit, wo du das Wort Gottes studierst. Ich segne deine Zeit, wo du in einer Kleingruppe unterwegs bist und dich austauschst. Ich segne sie, dass Christus in dir wächst. Vater, und ich bete für die entdecken, hey, wir brauchen mehr wir, ich brauche mehr wir und das braucht ein Ich, das bereit ist, ins Wir zu gehen. Herr, und ich bete, Vater, dass du Wunder tust, dass du ein Wunder der Einheit tust, ein noch viel stärkeres Wunder der Einheit hier an diesem Ort. Herr, dass hier etwas zusammenwächst, Herr, was wie Pech und Schwefel zusammensteht zu guten und schlechten Zeiten. Herr, und dass du deine Herrlichkeit reingießen kannst. Deine Herrlichkeit reingießen kannst, dass sie strahlt in dieses ganze Umland hinein. Und dass Menschen hier kommen und sehen diese Herrlichkeit und sehen Gnade und sehen Wahrheit. In den Namen von Jesus. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Herr, und ich bete, Geist Gottes, erfülle Herzen. Erfülle Herzen, setze sie neu in Brand, setze sie neu ins Feuer, setze sie neu in deiner Liebe. Und wir geben dir alle Ehre und wir feiern dich in den Namen von Jesus. Und ich danke dir für die wunderbare Lobpreisband, die noch ein Lied mehr spielt. Amen.